Ich habe mich gefreut, dass heute Morgen schon ganz praktisch angewendet wurde, was ich gestern gezeigt habe, und zwar mit den Kämpfen. Ein paar Leute haben heute, als sie noch im Bett lagen, überlegt, muss ich diesen Kampf kämpfen zum Aufstehen? Und dann haben sie sich überlegt, ich muss diesen Kampf kämpfen, aber muss ich ihn gewinnen? Und ich habe jetzt beim Frühstück mitbekommen, ein paar haben gekämpft und gewonnen und ein paar haben gekämpft und gedacht, sie müssen nicht gewinnen. Die waren dann auch nicht da. Und ein paar, ich schätze mal, die haben gar nicht gekämpft. Aber ist ja schön, wenn es sofort so praktische Anwendung im Alltag ist, ja nicht schlecht, ne? Fand ich, hat mich echt ermutigt, so ganz praktische Anweisungen auch zu geben. Ich habe gestern aufgehört mit dem in der Bibel lesen. Übrigens, es hat hier noch von diesen kleinen Zetteln. Die liegen hier vorne. Wer keins bekommen hat, haben ein paar nachgefragt. Die können nachher nach vorne kommen und sich die Zettel hier vorne holen und einfach in die Bibel reinlegen. Ich habe euch erzählt, als ich 7 war, habe ich Jesus kennengelernt in Spanien, in diesem Kuhstall. Wisst ihr noch? Es gab bei dieser ganzen Geschichte noch eine zweite Sache, die für mich entscheidend war. Ich bin, als ich dann meine Hand gestreckt habe und habe mein Leben Jesus gegeben, oder besser gesagt, Jesus hat zugegriffen in meinem Leben, hat mich gepackt. Da bin ich ganz, ganz offen, mit offenen Augen, habe ich die Leute beobachtet, die mit Jesus gelebt haben damals. Ich wollte wissen, wie machen die das? Und eine Sache, die werde ich nie vergessen, es hat mein Leben ganz tief, zutiefst geprägt. Jeden Sonntag, wenn wir von diesem Kuhstall rausgingen, also Gottesdienst aus, bevor die Kühe wieder reinkamen, sind wir aus diesem Kuhstall rausgegangen und wir sind ins Auto gesessen. Bei uns, mein Vater ist dann durch diesen kleinen Ort, das war mehr so ein Dorf, gefahren, und in Spanien, kennt ihr vielleicht, hat es viele Dörfer oder die meisten, die haben in der Mitte so einen kleinen Park, so eine kleine Anlage, wo normalerweise dann abends dann die älteren Leute vom Dorf zusammenkommen und da miteinander was trinken oder ein bisschen Domino spielen oder so. Und jeden Sonntag sind wir ins Auto gesessen, sind da dran vorbeigefahren. Und jeden Sonntag, ohne Ausnahme, sah ich einen Mann, der auch aus dem Kuhstall kam, vielleicht damals um die 70 Jahre alt. Und dieser Mann, der hatte immer eine Bibel unter seinem Arm. Und er lief an diesem Platz vorbei. Und jeden Sonntag haben die Leute von diesem Dorf gewartet, bis er kommt, und haben ihn jeden Sonntag zusammengeschlagen. Und ich als 7-Jähriger, ich habe ja nicht kapiert, was da abgeht. Ich habe nur, das weiß ich bis heute noch, eigentlich überlegt, entweder ist dieser Mann total plemplem. Also, wenn man sich jeden Sonntag zusammenschlagen lässt, ich meine, der hätte ja auch so eine Senfkorn-Bibel kaufen können, ne? Die lässt sich dann in die Tasche stecken, dann passiert nichts. Denn er wurde jeden Sonntag zusammengeschlagen, weil er mit der Bibel unterwegs war. Ich habe euch erzählt, das war damals verboten. Sollte man nicht, durfte man nicht. Und die Leute waren voll dagegen. Und jeden Sonntag wurde er zusammengeschlagen. Ich habe gedacht, entweder ist er verrückt, oder? Er hat da was, was so ein Schatz ist, das brauche ich auch. Und ich weiß noch, ich habe dann mein erstes neues Testament bekommen. Ich habe dann vorne auf die erste Seite das Datum aufgeschrieben, wo ich meine Hand gestreckt habe, da mitten in diesem Kuhstall. Und ich habe gelernt, die Bibel ist ein Schatz, den wir haben. Die Bibel ist etwas, wofür Menschen bereit sind, bis heute noch, sich zusammenzuschlagen und sogar zu sterben. Vielleicht ist es das Problem, dass wir in Deutschland so ein bisschen eine Inflation der Bibel haben. Aber die Bibel ist Gottes Wort, und es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, in diesem Wort zu lesen. Und wenn wir das einbauen in unser Leben. Warum? Weil das, was da drin steht, Lebenstipps und Lebensanweisungen für uns sind. Nicht, weil ich das müsste, nicht weil da oben, was weiß ich, 100 Engel angestellt sind, Strichlisten zu führen, wie viel Kapitel wir gelesen haben. Obwohl ich schon schwach fand, dass der Hauptamtliche nicht wusste, Psalm 90, 12 muss man doch wissen, oder? Ah, jetzt gucken wir euch an. Jetzt wird er rot im Gesicht, ja. Nicht weil da jemand dasteht, der nachher wissen will, wie viel hast du wirklich gelesen. Nicht weil ich sagen muss, ja, ich will wenigstens mehr wie 13 Minuten in der Woche Bibel lesen oder so. Sondern weil ich wirklich weiß, in der Bibel steht manches, was wirklich gut für mich ist und was mir helfen will, dass ich mein Leben gestalte. Und deswegen, anfangen ganz neu in der Bibel zu lesen, ich möchte euch ein paar Tipps geben, die mir helfen. Also ich bin kein geborener Bibelleser, weil ich kenne Leute, die lesen Bibel, die stehen dann sogar eine Stunde früher auf und so, gell, die müssen nicht mal kämpfen. Ich glaube, die müssen kämpfen, damit sie mal nicht Bibel lesen. Also ich muss drum kämpfen. Ich bin keiner, der ständig gern immer sofort Bibel aufschlägt. Aber ich habe mir so ein paar Sachen in mein Leben angewöhnt, die helfen mir. Das Erste, ich versuche stille Zeit und Bibellesen nicht immer gleich zu machen. Ich ändere ständig die Art, in der wie ich Bibel lese. Das heißt, manchmal nehme ich einen kurzen Text und mache mir lange Gedanken drüber. Manchmal nehme ich einen langen Text und mache mir keine Gedanken drüber. Und ich weiß, es ist jetzt ganz schlimm, was du machst, dir keine Gedanken über Gottes Wort. Na, ich lese es wenigstens. Und ich ändere die Art, wie ich Bibel lese, immer wieder, weil das hilft mir, dass es nicht zum Trott wird. Wie gesagt, manchmal eine kurze Portion, ein kleiner Schluck und dann mache ich mir Gedanken. Und zwar manchmal nicht, wenn ich dann sitze, sondern ich nehme das dann so mit und versuche mir das wirklich zu merken. Und manchmal, wie gesagt, nehme ich ein ganzes Stück und ich kann mir fast nichts merken, aber ich habe gemerkt, es prägt mein Leben trotzdem. Das ist zum Beispiel eine Art, wie ich das mache. Dann, wir haben so viel Bibelübersetzung. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können streiten darüber, was wohl die allerbeste ist. Ob jetzt die Elberfelder mehr inspiriert ist wie die Luther oder nicht. Da können wir uns auch drum schlagen und können vielleicht auch zwei Gemeinden aufmachen. Die Elberfelder Gemeinde und die Luther Gemeinde und was weiß ich was für eine Gemeinde und Hoffnung für alle und Hoffnung für mich und was weiß ich. Oder wir können sagen, lass uns das als Schatz nehmen, um immer wieder mal vielleicht gleiche Passagen der Bibel in anderen Übersetzungen zu lesen, und zwar damit unsere Gedanken angeregt werden. Und ich glaube, es gibt Qualitätsunterschiede für die, die jetzt denken, das ist mir nicht aufgefallen. Doch, das ist mir schon aufgefallen. Aber für die persönliche stille Zeit sehe ich als ein Reichtum an, wenn ich verschiedene Bibelübersetzungen nehmen kann und dann mal ganz anders darin lesen kann. Deswegen zurzeit lese ich ganz viel in diesem Buch von Roland Werner, Neues Testament. Das ist ganz anders, da gibt's auch nicht diese traditionelle Verslesung, so ein Vers, ein Vers, ein Vers. Da sind ganz blockweise Texte geschrieben. Hilft mir mal. Ich weiß nicht, nach zwei Monaten, drei Monaten mache ich wieder vielleicht was anderes. Warum? Weil ich will dranbleiben und das hilft mir wirklich dran zu bleiben. Wenn ihr Lesepläne benutzt, ich weiß ja, vielleicht macht ihr das ja, wechselt da auch immer wieder. Sucht immer wieder was anderes. Ich rede jetzt zu dem, bei dem es nicht so klappt. Gell? Wenn ihr ein System habt und ihr seid die eben, die schon morgens um 3:30 aufstehen und dann sich 2,5 Stunden die Bibel reinziehen, hey, hört ja weg von meinen Tipps, die sind nichts für euch. Die bringen euch durcheinander. Aber bei denen, die Schwierigkeiten habt, sucht euch Lesepläne und immer wieder mal andere Lesepläne und manchmal vielleicht auch mal kein Leseplan, sondern einfach mal ohne Plan lesen, geht auch. Ja, aber ändert immer wieder, dass es nicht zum Trott wird. Was ich auch gemerkt habe, wechselt auch mal den Platz, wo ihr Bibel lest. Also es muss eben nicht immer im eigenen Zimmer sein, geht mal weg, geht mal raus, besonders im Sommer, im Winter würde ich euch nicht zutrauen, dann geht man ja kaputt da draußen, aber ansonsten, sucht euch mal einen anderen Platz, wo ihr Bibel lesen könnt. Wie wäre es denn, wenn ihr sagt, die nächsten 3 Monate treffen wir uns, was weiß ich, zu 5 oder zu 6 für 10 Minuten, bevor wir in die Schule oder zur Arbeit gehen, im Gemeindehaus oder im Gemeinschaftshaus und lesen da 10 Minuten miteinander die Bibel. 3 Monate, nicht länger. Und dann macht ihr wieder was anderes. Aber das ist auch da, einfach abwechslungsreich das Ganze macht. Und ihr werdet merken, es ist dann viel, viel einfacher, das Ganze zu machen. Ich habe zum Beispiel ganz lange eine Sache gemacht, die hat mir sehr geholfen. Ich habe in meinem Zimmer die Bibel aufgeschlagen lassen. Weil ich immer gemerkt habe, wenn die irgendwo steht, bis man die dann nimmt und aufschlägt, na, da ist das Handy schon schneller an. Und deswegen, dass ich so hintun, dass ich eigentlich ganz einfach auch drankomme. Ich war mal bei einem, der hat so einen kleinen Stehpult gehabt in seinem Zimmer und da lag die Bibel drauf. Ich habe gefragt, was ist denn das? Bist du ein ganz frommer oder was? Und er hat gesagt, na, das hilft mir. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeikomme, gucke ich mal geschwind rein und nehme eine Portion Bibel mit. Ja, finde ich stark. Das sind Menschen, die wissen, das ist doch gut für mich. Also versuche ich es mir leichter zu machen und eben nicht schwerer zu machen. Meine Mutter, die ist jetzt 74. Und die hat's null mit elektronischen Geräten. Also die kann gerade beim Fernseher so hin und her schalten, damit sie die Programme sieht, die sie sehen will. PC 0 und so Sachen. Ne? Aber wisst ihr, die lebt in Spanien. Und als ich das letzte Mal dort war, hat sie zu mir gesagt, du, kannst du mir mal erklären, wie so ein MP3-Player funktioniert? Und ja, oh, erklär mal einem 73-Jährigen, wie ein MP3-Player funktioniert, wie man Sachen drauflädt und wie man das Ganze dann so macht und so. Und ich habe dann tatsächlich einen gekauft und habe ihr so ein bisschen gezeigt, wie sie dann Musik hören kann und so. Einen Monat später oder so habe ich angerufen, ah, wie geht's mit deinem MP3-Player? Und sagt sie, cool, super. Ich habe mir in der Gemeinde von einem Jungen die Bibel draufladen lassen und jetzt jeden Morgen höre ich MP3, aber nicht irgendwelche Musik oder irgendwas, sondern ich ziehe mir immer da ein bisschen die Bibel rein. Und jeden Morgen hört jetzt meine Mutter über einen MP3-Player Bibel. Da gibt's tolle Audiobibeln, man kann gut mithören, toll das Ganze sich anhören, ist eine tolle Sache. Warum nicht mal so auch stille Zeit machen? Wenn man sich mal sagt, ich höre mir ein paar Verse aus dem MP3-Player, ich weiß nicht, was ihr drauf habt. Meistens ist ja Musik, man lässt sich ja bedudeln und bedudeln, schon morgens und so, ne? Wie wär's, wenn da auch die Bibel drauf ist? Wir hören das mal kurz an und dann denken wir drüber nach. Ist interessant, dass sehr oft dann auch die Gedanken noch viel, viel besser angeregt werden. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Oder was ich auch cool finde, 3 Teenies aus unserer Gemeinde, die haben das so gemacht, die haben sich vorgenommen, sie lesen auch während einer bestimmten Zeit einen bestimmten Absatz von der Bibel zusammen jeden Morgen, aber nicht zusammen, dass sie zusammenkommen, sondern die wussten, dass jeder daheim jetzt an der Stelle liest. Und die Regel war, dass sie sich gegenseitig fragen dürfen, was drin stand. Und dann sind sie abends zusammengekommen, haben sie gefragt, na, hast du heute Morgen gelesen? Und natürlich hat auch einer mal nicht gelesen, ne? Und dann haben sie sich damit aber gegenseitig motiviert, dass sie Bibel lesen. Ich will euch Mut machen, dass ihr diese Bibel, das Bibellesen, dass ihr euch die Zeit nehmt und plant, aber auch gestaltet, so, dass ihr sagen könnt, hey, das will ich nicht verpassen. Das ist gut für mich. Nochmal, nicht weil ich muss, nicht weil stille Zeit eben zum guten Christen dazugehört, sondern weil es eine Möglichkeit ist, Gottes Stimme zu hören. Und sich von ihm was sagen zu lassen, was nachher mein Leben gut tut, mein Leben gestaltet. Und übrigens, wenn ihr stille Zeit macht und wenn ihr Zeit euch mit Gott nehmt, wird das Leben für die um euch herum auch erträglicher. Das ist so, glaubt mir das. Weil Gott unser Leben prägt und weil das wirklich, wirklich gut tut. Ich sage euch noch mal ganz kurz was zum Thema Gebet. Das ist jetzt alles nur einleitend. Aber ich habe vorhin schon gesagt, ich muss heute relativ bald aufhören. Olaf, ich hab's kapiert. Oder? Gebet. Wisst ihr, ich habe da eine Lektion gelernt und ich habe lang gebraucht. Also ihr merkt schon, ich habe ja gesagt, lange Christ. Und manche Dinge, da habe ich 20 oder länger Jahre gebraucht, bis ich endlich kapiert habe, um was es da geht. Und vielleicht habe ich es jetzt immer noch nicht wirklich ergriffen. Also ich bin nicht ganz so schnell. Ihr seid wahrscheinlich schneller, deswegen traue ich das jetzt einfach euch zu. Ich habe immer einen Satz im Hinterkopf gehabt, den kennt ihr. Das habt ihr sicher schon gehört, vielleicht sogar hier auf der Yukon. Und ich wage es ja kaum, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich überzeugt bin, dem zu widersprechen. Wir haben sehr oft gehört, Gebet bewegt Gottes Arm. Habt ihr das schon gehört? Und dann so nach dem Motto, und deswegen, wenn wir dann nur noch mehr, also noch powervoller, ne? Powergebet. Und vielleicht Marathongebet und Powergebet gemeinsam. Das ist dann schon, das ist dann schon wirklich die Königsklasse. Und dann, aber dann bewegt sich Gottes Arm so wie wir. Habe ich gemerkt, kann das sein? Wisst ihr, und dann habe ich sehr oft auch für Dinge gebetet und gemerkt, dass das funktioniert irgendwie nicht. Und dann beim Bibellesen eines Tages hat sich meine Sicht total verändert und ich bin frei geworden in Bezug aufs Beten. Wisst ihr warum? Dann ging durch meinen Kopf dieser Satz, Gebet bewegt nicht Gottes Arm, Gebet bewegt Gottes Herz. Merkt ihr den Unterschied? Und dann habe ich gemerkt, Gebet ist tatsächlich Beziehung. Gebet ist nicht automatisch ein Hebel bewegen, damit dann Gott... Sondern wenn ich bete in der Beziehung zu Gott, bewege ich Gottes Herz in seiner Liebe zu mir und zu den anderen. Und seither bete ich ganz anders. Ich möchte ran an Gottes Herz im Gebet. Ich möchte mit ihm ganz tiefe Gemeinschaft erleben, nicht im Sinne von, er soll was für mich tun, vollbringen oder machen, sondern ich möchte in dieser Beziehung, in dieser Liebesbeziehung zu ihm sein Herz berühren und ihn bitten, dass er, auch wenn ich bete und Bibel lese, mein Herz berührt. Und dann geht man weg von so einem Automatismus, das eher schädlich ist und irgendwann mal keine Kraft mehr hat, hin zu einem was ganz Lebendiges. Gebet, und davon bin ich wirklich immer mehr überzeugt, bewegt nicht Gottes Arm. Aber es bewegt Gottes Herz. Und wenn es Gottes Herz bewegt, dann bewegt sich manchmal Gottes Arm, manchmal auch Gottes Bein. Brauchen wir auch manchmal. Manchmal auch vielleicht nur sein Kopf, wo er hinblickt und was er dann sieht. Versteht ihr? Ein kleiner Unterschied, der für mich ganz, ganz viel, viel ausgemacht hat. Und wir haben gestern von Zeit auch gesprochen. Lass mich da eine Sache noch dazu sagen. Ich bin gern in Sachen Elektronik auch up to date. Ich habe ein tolles iPad und gehe damit um, so dass ich kaum noch Notebook brauche und so, und zeige das auch gern, und super iPad und tolle Sache und so. Aber wisst ihr, was ich lernen musste? Und ich habe das gelernt, im Auto habe ich es eigentlich gelernt. Ich habe gelernt, dass es gut ist, dass all diese Geräte einen Knopf haben, wo man sie ausmachen kann. Ich habe früher, wenn ich ins Auto gesessen bin, war mein Reflex, das war Gewohnheit, Radio an. Und ich habe diesen Reflex jetzt, also ich habe gemerkt, ich kriege diesen Reflex nicht weg. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich habe gesagt, ich mache jetzt einen Doppelreflex draus. Und wenn ich jetzt ins Auto reinsitze, meine Hand geht immer, ne, Reflex, Gewohnheit, ans Radio, aber ich mache jetzt einfach zweimal, dann ist es wieder aus. Warum? Weil ich wirklich gemerkt habe, es gibt ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich kurz ausmachen kann und soll, damit ich die Zeit habe. Nochmal, nicht aus Pflicht, sondern vielmehr, weil ich mir die Zeit bewusst nehmen will, kurz mit Gott zu reden. Ich mache dann schon dann nochmal an und höre mir Musik oder was weiß ich oder irgendwas anderes an. Aber ich habe dann nochmal Zeit. Ich lasse mir diese Zeit nicht nehmen, vielleicht mal ganz allein im Auto zu sitzen und kurz mit ihm reden zu können. Und das geht auch manchmal ganz kurz und manchmal wird aus dem Kurz ganz lang. Aber wisst ihr, habt ihr noch den Mut, euer Handy wirklich auszumachen? Hey, das ist ein Zeitdieb. Den PC mal wirklich auszumachen. Wie wäre es, wenn ihr mal, man hat ja Angst, die Freunde könnten ja eine Message schicken, die ganz wichtig ist. Ist okay, lass ich gelten, ist legitim, natürlich, sind ja immer ganz wichtige Sachen, die wir miteinander bereden. Immer. Gut. Wie wär's, wenn ihr ausmacht, dass ihr jetzt jeden Tag, was weiß ich, von dann bis dann, eine Stunde lang, euch keine wichtigen Botschaften schickt? Und wenn das dann jeder auch macht, dann könnt ihr ja auch keine wichtige Botschaft verpassen. Oder? Wie wär's, wenn ihr euch selber dazu bringt, miteinander all diese Dinge mal auszulassen? Ich kann euch sagen, ihr werdet nicht an Lebensqualität verlieren. Am Anfang, das ist wie einer, der keine Suchtmittel mehr hat. Da zittert man, oh, und wenn jetzt doch was ist. Und wenn jetzt doch irgendwie eine Botschaft käme und ich krieg sie nicht mit. Also am Anfang Zitter und Wahnsinn, Schweißausbrüche. Aber allein da merkt man schon, da stimmt doch irgendwas nicht. Und wisst ihr, ich find's viel cooler, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, ich find's cooler, ich bin bekannt als der, der meistens sein Handy aus hat. Und das ist cool. Denn alle anderen haben Handy immer an, das ist ja nichts Besonderes. Und letztens war eine Sitzung, ein guter Freund von mir, die haben was besprochen, wo ich eigentlich meinen Senf dazu geben soll, der hat mich angerufen und mein Handy war an und dann hat er gesagt, ein Wunder, Gott hat ein Wunder geschehen lassen. In diesem Moment, wo wir brauchen, ist Handy an. Also ihr, echt, ich möchte euch Mut machen, ey. Lasst mal diese Dinge aus. Und ich sage euch, man kann überleben. Ihr glaubt es mir vielleicht nicht, aber man kann wirklich überleben und ihr bekommt Zeit geschenkt. Ihr bekommt wirklich Zeit geschenkt. Indem ihr das mal weglasst, indem mal PC aus ist und eben nicht jede Minute ich gucken muss, was auf Facebook Neues kommt. Nochmal, ich bin auch in Facebook und ich habe viele Freunde und ich finde es cool mitzukriegen, was da ist und sich Mut machen gegenseitig. Ich habe das reingeschrieben, dass ich hierher komme, weil ich weiß, da beten ganz viele dafür von den Leuten, die da mit mir in Facebook befreundet sind. Finde ich cool, aber ich muss es doch mal ausmachen können. Sagen Feierabend, will jetzt nichts mehr wissen davon und will Zeit haben für Gott, für mich und für die anderen. Und zwar nicht elektronische Zeit, sondern wirklich menschlich. Das nimmt uns ganz viel Zeit. Schaltet doch eure Geräte morgens aus, dass es eben nicht das Erste ist, was ihr anmacht. So wie wir es gestern gesehen haben, kurz nochmal reingucken, ne? Also dieses kurz nochmal reingucken, ich kenne dieses kurz bei fast niemand. Das ist dann kurz und es sind dann 10-mal kurz. Oder 20-mal kurz. Auslassen. Hat es jetzt gesetzlich geklungen? So war es nicht gemeint. Und trotzdem ganz konkret und ganz praktisch. Ausmachen. Und da gibt es ganz viele Dinge. Weglassen, um mal Ruhe zu haben. Wisst ihr, ich glaube auch, wir müssen nicht uns den ganzen Tag Musik reinziehen. auch nicht fromme Musik. Manche sagen, ha, so christliche Musik, gell? Toll, bin ich nicht fromm. Ja, ich find's ja cool, wenn du fromme Musik hörst, aber lass doch auch mal aus. Und nimm diese Zeit und sei es mal nur am Tag mal 2 Minuten, mehr will ich gar nicht. 2 Minuten ist viel, oder? 2 Minuten. 2 Minuten alles ausmachen und 2 Minuten mit Gott reden. Wisst ihr, was passiert? 7 mal 2, 14, ihr seid überdurchschnittlich. Stell euch das mal vor. Ganz praktisch, ganz konkret. Und dabei wird man nicht gesetzlich oder sonst irgendwas, nein. Gesetzlich wäre, wenn ich sagen würde, wenn du nicht 4 Kapitel am Tag liest und 2 Minuten am Tag betest, kommst du nicht im Himmel. Das wäre gesetzlich. Und das wäre furchtbar. Aber dass wir das einplanen, in unser Leben reinnehmen, weil ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Geprägt kann das Ganze werden durch die Frage nach dem, was unsere Lebensziele sind oder was unser Lebensziel ist, wo unser Leben hingeht. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir als Christen lernen, nicht ziellos zu leben. Ich glaube sogar, dass Gott es von uns möchte. Dass wir nicht ziellos und planlos durch dieses Leben gehen, sondern dass wir Ziele haben. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch Leben genießen könnten. Manche bringen das durch und dann sagen, aber wenn ich alles plane und Ziele habe und so, dann kann ich das Leben nicht mehr genießen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Sondern gerade der Ziele hat, kann den Weg dahin viel besser genießen. Davon bin ich total überzeugt. Und da will Gott auch, dass wir unser Leben gestalten, und zwar so gestalten, dass es gelingen kann und durch dieses Gelingen das Leben genießen und gleichzeitig trotzdem ans Ziel kommen. Wer ein Ziel hat, der wird nicht so ein Hans Guck in die Luft, der dann jedes Mal stolpert, sondern da ist Klarheit dahinter, da weiß ich, wo geht's lang. Und ich weiß, und das wäre ein anderes Thema, das geht nicht, da kommt natürlich die Frage nach den Entscheidungen des Lebens, wie erkenne ich den Willen Gottes in meinem Leben, was soll ich lernen, was soll ich studieren, wo soll ich hin, soll ich Missionar werden, soll ich Pastor werden oder nicht, all diese Fragen, ich kann darauf nicht eingehen, aber das hat alles damit zu tun, dass ich ein Ziel habe, dass ich einen Weg habe, wo ich sage, diesen Weg will ich gehen, da will ich entlang gehen. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, dass die ganze Sache mit dem Ziel ganz stark eine Lebenseinstellung ist. Und die prägt ganz viel von meinem Alltag, von dem, wie ich mit mir, mit anderen umgehe, wie ich mit Gott umgehe. Und ja, jetzt könnt ihr das hier sehen, da ist eben Psalm 90, 12 schon ein cooler Vers. Jetzt hast du sogar schriftlich. Du hast gewusst, oder? Ja. Ihr habt mir es fast gedacht. Schade. Nein. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich finde es ja cool, dass es hier nicht heißt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen und dass dann die Hölle kommt und alles vorbei. Nein. Ich finde es cool, dass hier sehr positiv gesprochen wird. Und das ist positiv. Das ist eine Ermutigung, über das Leben nachzudenken und zu sehen, ja, es lohnt sich nachzudenken, dass es ein Ziel gibt in diesem Leben, das erstmal sehr negativ scheint, aber eigentlich sehr positiv ist. Wisst ihr, ein bisschen Theologie vielleicht nebenher, mögt ihr das vielleicht auch? Also diese Tage waren eher mehr so themenmäßig und das wäre natürlich jetzt super, man könnte die ganzen Themen nochmal so in der Bibel nochmal nachschlagen und so richtig tief und fett da schwarzbrotmäßig reingehen. Ich glaube, dass das alles so beschrieben wird, aber eine Sache, ihr wisst doch, der Mensch ist in Sünde gefallen, 1. Mose 3, oder? Und dann wird er aus dem Paradies rausgeschmissen. Wisst ihr, warum der aus dem Paradies rausgeschmissen wird? Weil Gott gesagt hat, das gönne ich dem nicht mehr. Nein, warum wird der Mensch aus dem Paradies rausgeschmissen? Wer weiß es? Weil er Gott ungehorsam war? Hört sich gut an, aber hat eigentlich einen ganz anderen Grund. Wer weiß es? Dankeschön, sehr gut, 100 Punkte. Ja, darfst du dann bei den Leuten, die Freizeit machen, eine Waschmaschine abholen. Genau. Warum wird er rausgeschmissen? Damit er nicht von dem Baum des Lebens ist und ewig lebt. Nämlich, und jetzt kommt's, ewig als Sünder in einer gefallenen Welt lebt. Also Gott schützt den Menschen davor, dass er ewig in dieser Situation außerhalb der perfekten Beziehung zu Gott leben muss. Und deswegen kommt er aus dem Paradies raus und dann wird plötzlich der Tod zu etwas, was zwar der Siegel über der Sünde ist, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, und ich sage jetzt mal mit neutestamentlichen Worten, die Auferstehung Gottes in unserem Leben zu erleben und dann ewiges Leben zu haben. Also es ist Gnade Gottes, uns da herauszubringen aus dem Paradies, damit wir nicht dann von diesem Baum nehmen, dann ewig als Sünder leben. Wollt ihr ewig als Sünder leben? Also ich sage ganz ehrlich, ich nicht. Ich bin ja schon toll, ich bin super heilig. Ich war schon Missionar, ich Pastor und also wow, auch Königsklasse. Katastrophe, fragt meine Frau. Und ich will raus. Ich möchte wieder ins Paradies. Ich möchte wieder das erleben, dass ich irgendwann mal, hey, nicht mehr lügen muss und will. Hat euch jetzt erschreckt, dass ich auch noch lüge? Ich glaube nicht, oder? Ich will raus aus dem Ganzen und ich bin froh, dass Gott mir dieses Ziel vor Augen gestellt hat. Zurück ins Paradies. Das sagt Jesus zu dem einen, der neben ihm da hängt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Zurück dorthin, wo es perfekt ist, wo es vollkommen ist, wo dann auch keine Krankheit mehr sein wird, wo keiner meiner Freunde mehr am Gehirntumor sterben muss. Da will ich wieder hin. Also nicht, ich will nicht in diesen Himmel, wo man dann eine ganze Ewigkeit Halleluja singt. Ich habe das mit einem von euch in diesen Tagen besprochen. Das war so mein Bild immer. Und ich habe immer gedacht, also eine ganze Ewigkeit Halleluja singen, da will ich gar nicht hin. Erstens, ich bin nicht zum Singen und dann noch die ganze Ewigkeit Halleluja singen. Also mir langt schon so 20 Minuten Lobpreis in der Gemeinde. Mit dir war's, gell? Jetzt sehe ich dich, der grinst auch wieder, genau. Den Himmel will ich nicht. Und ich glaube auch inzwischen nicht mehr, dass es so ist, sondern es wird ein Paradies sein, es wird ein Himmel sein, es wird eine Ewigkeit ist, die geprägt ist von Kreativität, von Gottes Kreativität, von all dem, was er hineinlegen kann und will in das Leben eines Paradieses. Wow, ist das ein Ziel oder nicht? Also da ist nicht Petrus beim Reinkommen, hol aus einer Schachtel noch die Harfe raus und sag du, da links ganz außen, Nummer 900.400 und so, nein, sondern hey, komm rein und erleb die Qualität des Lebens mit Gott. Hey, das treibt mich an. Da will ich hinkommen. Nicht mehr über mich zweifeln, über meine Art. Nicht mehr in der Angst und Enge dieser Welt leben. Und deswegen, wenn ich ans Sterben denke, denke ich nicht ans Negative, sondern ans Positive. Und das bringt mich dazu, dass ich klug werde. Manche lesen diesen Vers und sehen dahinter nur das Negative. Aber eigentlich ist das ein Zuspruch Gottes. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen und weil wir zu dir gehören, im Paradies sein werden. Und deswegen lass uns jetzt danach leben. Merkt ihr den Unterschied? Man sieht es bei sich ganz anders. Und jetzt gestalte ich mein Leben dementsprechend, dass dieser rote Faden jetzt anfängt und dann tatsächlich bis ins ewige Leben geht. Und mein Leben ganz anders war als eine Chance. Und klug will ich auch sein. Ich habe mal, in einem Ort haben wir mal Leute eingeladen für eine Evangelisation und ich wurde gebeten, in die Kneipen zu gehen, um die Leute dort einzuladen. Und ich habe da auch Schiss gehabt und so und bin dann da so reingegangen, gell. Und in einer Kneipe habe ich gemerkt, das war wie so ein großer Stammtisch. Also da waren Leute, die immer da zusammen sind und die haben da Bier getrunken, ziemlich heftig und so. Und ich bin da reingegangen, habe das so verteilt und dann sagt irgendeiner, hat dann irgendwas Dummes über uns Christen gesagt. Und irgendwie in dem Moment schießt mir durch den Kopf zu dem zu sagen, aber wissen Sie, ich bin Christ, aber ich bin nicht doof. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Er ist plötzlich alles umgeschlagen, nämlich alle anderen haben über ihn gelacht. Nicht mehr über mich. Und die haben dann diese Einladung angenommen. Der gelacht hat, ist dann abends in der Veranstaltung gesessen im Zelt. Das war schon eine tolle Sache. Aber ich will nicht der Doofe sein in dieser Welt. Und ich bin davon überzeugt, dass Christen nicht die Dummen sind. Sondern dass Christen weitersehen. Kennt ihr Römer 12, 1 und 2? Da gibt's so diese Verse, die hat man früher genommen, um über Frisur und Kleidung zu reden. Nämlich, und stellet euch nicht dieser Welt gleich. Kennt ihr das? Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch Gott und so weiter. Und ich habe immer ganz arg viel damit gehadert. Und einmal habe ich eine Bibelübersetzung genommen, eine spanische. Da stand Folgendes drin, habe ich es plötzlich kapiert. Da stand nämlich drauf, und gib dich nicht zufrieden mit dieser Welt. Und ich habe gesagt, das ist es doch eigentlich. Eigentlich ist das auch nicht negativ gemeint nach dem Motto und pass auf, dass du nicht nachher aussiehst und guckst und redest und denkst, so wie die draußen denken oder sonst irgendwas. Nein, nein, sondern hey, diese Welt ist doch gar nicht genug für dich. Du willst doch mehr, oder? Ich dachte, ja. Gott, verändere mich, damit mein Leben geprägt ist von mehr, nicht von weniger. Christen sind nicht die, die dann unter Level leben, sondern über Level leben. Die das Leben in einer ganz anderen Qualität erleben können, weil Gott hineinwirkt und sie verändert und das Denken verändert und das Sehen verändert. Und mein Ziel, eins meiner Ziele in meinem Leben ist genau das. Diese Welt ist nicht genug, ich will mehr. Ich will von diesem Gott das Meer sehen, das auch er hier hineingelegt hat in mein Leben. Und ich bin froh, ich kann das immer wieder erleben. Das macht mich klug. Wisst ihr, dann kann ich plötzlich Dinge, die passieren, ganz anders verstehen und sehen und bewerten. Mich selber, die Menschen um mich rum. Glauben. Den Glauben selber. Ich muss weitermachen. Das sind so Sachen, die mein Herz ganz arg bewegen. Ich glaube, ihr merkt's, oder? Boah, ihr könnt jetzt euch ein bisschen schütteln und sagen, glaubt das jetzt oder nicht? Aber es sind ein paar, die sind größer wie ich, da muss ich aufpassen. Wow. Wahnsinn. Ja. Aber der Herr ist gut zu mir, der hat ein paar Engel, ne? So. Pass auf. Okay. Philipperbrief. Das wäre jetzt wieder Bibel, wenn ihr Bibel habt und kennt und so. Ich lese euch mal ein paar Verse aus dem Philipperbrief. Philipper 3, 9 bis 14. Ganz schnell aufschlagen. Die Zeit geht rum, ganz schnell. Philipper 3, 9 bis 14. Tolle Verse. Und denkt jetzt wieder, was steht da vom Meer drin? Was steht da von einem Leben drin, das uns ja erfüllen will? Da heißt es, Philipper 3, 9. In ihm finde ich mein wahres Ich. Ich will nicht mehr auf meinen eigenen Leistungen vertrauen oder versuchen, dadurch vor Gott gerecht dazustehen, dass ich seinen Willen tue. Habt ihr das gehört? Ich lese es nochmal. Das haben wir am ersten Tag besprochen. Ich sag's nochmal. In ihm finde ich mein wahres Ich. Und jetzt kommt's. Ich will nicht mehr auf meine eigenen Leistungen vertrauen oder versuchen, dadurch vor Gott gerecht dazustehen, dass ich seinen Willen tue. Sondern ich will durch den Glauben an den Messias die Annahme vor Gott finden. Nur so sieht er mich als gerecht an, nämlich aufgrund meines Vertrauens auf ihn. Und mein Ziel ist es, was ist jetzt mein Ziel? Mein Ziel ist es, ihn wirklich zu kennen und verstehen zu lernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung an mir erfahren und auch an seinem Leiden teilhaben. Ja, ich will ihm gleich werden bis in den Tod hinein. Dabei geht es mir darum, dass ich auf jeden Fall Anteil habe an der Auferstehung ins Leben hinein, wenn die Toten auferstehen. Denn es ist nicht so, dass ich das eigentlich schon in der Hand hätte oder dass ich schon selbst zur Vollkommenheit gekommen wäre. Aber ich laufe zielstrebig auf dieses Ziel zu, um es unbedingt zu erreichen. Dabei bin ich schon längst von Jesus in sein Siegerteam aufgenommen worden. Wisst ihr es noch, erster Tag? Ja, ich kam, sah und siegte, so sehen Sieger aus. Jesus, der Sieger. Da gehöre ich schon rein. So wie hat es vorhin gesagt, ne? Du kannst versuchen, so weit wegzurennen, wie du willst. Wenn er dich mal gepackt hat, der lässt dich los. Im Siegerteam Jesu zu sein. Und dann sagt Paulus hier, liebe Geschwister, ich sehe mich selbst nicht so, dass ich schon am Ziel angekommen bin. Aber ich, und jetzt hört gut zu, aber ich lasse alles zurück, was hinter mir liegt. Und ich richte mich ganz auf das aus, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu. Ich will den Siegespreis in Händen halten, der mir ja schon längst gehört, weil Gott mich durch Jesus zu sich in seine Gegenwart gerufen hat. Weil ich alles von Gott habe, richte ich mein Leben ganz nach ihm aus, um an dieses großartige Ziel zu kommen, das er hat. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht ein Christsein leben und ein Leben leben, das irgendwo wie eine Sackgasse ist. Ist der Menschen ohne Christus leben ein Leben in einer Sackgasse, die sieht manchmal toll aus. Aber wisst ihr, was ich den Eindruck habe, dass manche Christen, wenn ich mit ihnen rede, in ihrem Denken genauso denken. Christsein wird zur Sackgasse. Und man schmückt es noch schön aus, damit es wenigstens auch ein bisschen schön wird. Aber Gott sagt, nein, nein, nicht Sackgasse, sondern Ziel. Und das ist der große Unterschied. Ziel ist was anderes wie Ende. Am Ende ist Feierabend. Schluss, aus, Feierabend, Punkt. Am Ziel, da geht's erst richtig los. Und das ist Gottes Versprechen an uns. Es ist ein Ziel, es ist ein Himmel, wie ich vorhin sagte, das total von Kreativität geprägt ist. Von dem, dass wir nochmal zurückschauen werden. Ich glaube, wir werden im Himmel manchmal sagen, oh, haben wir da Kämpfe gekämpft, die waren so daneben. Oder? Haben wir über Sachen nachgedacht, die waren so nichtig? Wir werden merken, was wirklich entscheidend und wichtig ist. Ja, ein Ziel, das sich lohnt. Aber wie schaffe ich das? Ich habe einen Vers entdeckt für mich, nach dem Lesen eines Buches, das ihr vielleicht kennt, Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, vor allen Dingen, achte auf dein Herz, denn aus deinem Herz quillt das Leben. Also vor allen Dingen, achte auf dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Vor allen Dingen heißt, Prioritäten setzen. Das Wichtigste in deinem Leben soll sein, dass du das Innerste, das Zentrum deines Lebens, dass du darauf achtest. Denn je nachdem, wie dein Herz aussieht, so sieht dein Leben aus. Das alte Beispiel kennt ihr sicher. Ein Eisberg, also man sagt ja, darin ist leider die Titanic zugrunde gegangen. Wisst ihr, was entscheidend ist? Wisst ihr, wie viel über der Wasseroberfläche und wie viel drunter ist? Was ist jemand ganz hinten? Laut? Okay, jetzt haben wir mindestens 3 Gemeinden. Ja? Du kannst deine Gemeinde gründen, die Drittelgemeinde, und das ist die Zehntelgemeinde und hier die Siebtelgemeinde. Also ich habe mal nachgelesen, es sollen tatsächlich Siebtel sein und es geht um 1/7 und 6/7. Hochmut kommt vor dem Fall. Na, Herr Stolpersch, wenn du da hochgehst. Sehr gut. 1/7, 6/7, ihr könnt von mir aus auch Drittel nehmen oder Zehntel oder 20, was ihr besser rechnen könnt. Um das geht's mir ja gar nicht. Nur wisst ihr was? Wisst ihr, an was ich merke? Was lachen die jetzt? Habe ich was Dummes gesagt? Wisst ihr, an was ich merke, ob ein Mensch Ziele hat in seinem Leben oder nicht? Schaut mal nochmal hier hoch. Wisst ihr, an was ich das merke? Wenn ein Mensch immer nur drauf dran ist, das oben, das Sichtbare in Ordnung zu halten, in Schuss zu halten, da merke ich ganz schnell, das ist ein Mensch, der keine Ziele hat. Und ich habe nichts dagegen, dass man sich einigermaßen schön frisiert und so. Ich habe Katastrophe, wenn Christen immer hier so rumlaufen und komisch angeschaut werden und dann noch sagen, das wäre das Kreuz Christi, das sie tragen. Nein, ich glaube, wir müssen auch darauf achten, dass das Äußere stimmt, auch in unseren Gemeinden und so. Da bin ich voll dafür. Aber wenn es eben nur ums Äußere geht in unserem Leben, dann stimmt was mit unserem Herz nicht. Da haben wir nicht kapiert, dass es eigentlich darum geht, dass unser Herz stimmt. Dass wir an unserem Herz arbeiten oder von Gott an unserem Herz arbeiten lassen. Dass unser Herz anders wird, denn aus dem, was im Verborgenen ist, wird die sichtbare Welt in unserem Leben geprägt. Und wenn wir mit Gott auf unser Herz achten, interessant, im Psalmen und in Klageliedern steht, dass wir von Gott unser Herz prüfen lassen sollen. So ein Herzcheck. Wo stehen wir? An was denken wir? Wie leben wir? Was sind unsere Prioritäten? Was ist uns wichtig? Was ist uns vielleicht nicht wichtig, was uns wichtig sein sollten? Und immer wieder vor Gott kommen und sagen, hey, prüf mein Herz. Denn was mein Herz ausmacht, macht mein Leben aus. Dass wir dann vielleicht weniger Zeit dafür geben, oder uns überlegen, wie sollen wir unser Leben gestalten, denn das wird automatisch passieren, wenn wir unser Herz gestalten. Und das habe ich so sagen, wenn wir unser Herz von Gott gestalten lassen. Sprüche 4, Vers 23 hat mein Leben ganz arg verändert. Weil ich gemerkt habe, es geht um mehr, also um das, was sichtbar ist. Also auch viel mehr als das, was ich als Hauptamtlicher auf einer Bühne machen kann. Wisst ihr, man sieht dann so Leute, die auf der Bühne stehen und denken, wow. Wie kann ich sagen, das Wow ist manchmal Wow. Weil es ein Kampf ist, genauso für mich wie für euch. Ich bin Christ so wie ihr. Aber ich habe gemerkt, wenn ich an meinem Herz arbeite, mit Gott an dem arbeite, was keiner sieht, dann wird das, was sichtbar wird in meinem Leben, viel qualitätsvoller, viel gehaltvoller. Und es ist dieser rote Faden, der dann hineinreicht in das ewige Leben. Aus dem heraus habe ich gelernt, dass in meinem Lebenszielen eine Sache unheimlich wichtig ist, nämlich Gelassenheit. Seid ihr gelassene Menschen? Also ich meine nicht Gleichgültige. Es gibt ja Leute, die sind gleichgültig und sagen, guck mal, wie gelassen ich bin. Es ist nicht, ich habe lange überlegt, was ist Gelassenheit? Wisst ihr, was Gelassenheit ist? Ich habe lange geguckt und ich habe dann geforscht und gelesen über Gelassenheit. Ich habe nie gewusst, was ist Gelassenheit. Und dann bin ich in die deutsche Sprache gegangen. Und dann gab es ein Wort, irgendjemand hat diese Tage negativ über das Mittelhochdeutsche gesprochen. Wer war's? Grundsätzlich bin ich deiner Meinung, aber das war jetzt gut, was ich da fand. Im Mittelhochdeutschen, wisst ihr, was da Gelassenheit heißt? Gelassenheit heißt im Mittelhochdeutschen gut hinhören. Und das kommt nicht aus dem frommen Lexikon. Gelassenheit heißt im Mittelhochdeutschen Gottergebenheit. Wahnsinn, oder? Wie kann ich in meinem Leben gelassen werden? Wie kann ich, auch wenn ich das Ziel vor Augen habe und manchmal Dinge kommen, die mich links und rechts hinaustreiben wollen, wie kann ich ruhig und gelassen bleiben, wenn ich in meinem Leben Gottergebenheit lebe? Und was heißt Gottergebenheit anderes als zu glauben, zutiefst darauf zu vertrauen, dass er, weil er es verheißen hat, mein Leben führt? Wisst ihr? Gott muss nicht immer euch das deutlich machen und er führt euer Leben trotzdem, das glaube ich. Wenn ihr Kind Gottes seid, wenn ihr gesagt habt, nimm du mein Leben in deine Hand, dann macht er das. Und ihr müsst nicht immer merken, also ich kenne manchmal kommen Leute, du, ich spüre gar nicht mehr, dass Gott mein Leben in der Hand hat und so. Und ich sage, du musst auch gar nicht spüren, glaub mir, der macht's. Und manchmal macht das, damit du es nicht merkst, weil wenn du es merken würdest, würdest du dich gegen wehren. Ja. Und ich merke in meinem Leben, manchmal auch, wenn ich zurückschaue, manchmal auch in dem Moment, wo es passiert, Gott lenkt das Leben. Und ich kann gelassen sein. Wir haben einen guten Freund, wir sagen uns das immer mit der Gelassenheit. Und es hilft uns. Immer wenn einer wieder ungelassen wird, sagt einer, gelassen. Aber dahinter sehen wir nicht etwas, was wir machen, sondern dahinter sehen wir das Wissen, Gott hat mein Leben im Griff. Und wisst ihr, das ist Tolle und das ist ein frommer Satz, aber ich glaube zutiefst dran, er bringt mich ans Ziel. Und wisst ihr, an welches Ziel? An sein Ziel für mich. Was ich nicht schaffe, schafft er. Ich kann nicht ins Ziel kommen, aber er bringt mich ans Ziel. Und manchmal muss er schieben, manchmal gehört auch mal ein Schienbeintritt dazu und manchmal ist es ein liebevolles Locken. Komm, hier geht's lang. Wisst ihr, ich habe aus dem Haus auch gelernt, meine Sachen, die Dinge, die mich angehen, zur Seite zu schieben. Es gibt einen tollen Satz, kennt ihr wahrscheinlich schon. Mach du Gottes Sache zu deiner Sache und dann macht er deine Sache zu seiner Sache. Kennt ihr das? Mach du Gottes Sache zu deiner Sache und dann macht er deine Sache zu seiner Sache. Und das habe ich gelernt. Wisst ihr warum? Ich habe mich früher abgemüht, meine Sache sollte gut werden und mein Leben sollte gut werden und sehr oft wurde es eben nicht gut. Und manchmal ging es mir so, ich hatte alles, wer war das, wo das gesagt hat? Wir haben so alles, gell? Der ist weg, gell? So ein Kerl, gibt Zeugnis, dann haut er ab, oder was? Ist er noch da? Nein. Ah ja, gut, hast Glück gehabt. Ich habe gemerkt, ich habe alles und eigentlich muss alles funktionieren und ich habe gemerkt, und es war doch nicht alles, warum? Weil ich versucht habe, mein Leben in den Griff zu kriegen. Und wo ich gemerkt habe, Gott nimmt mein Leben in den Griff, weil ich mich wegkonzentriere davon, selber machen zu wollen. Und ich glaube, das genau ist dir passiert. Dann merke ich, das ist erfülltes Leben. Dann macht Gott meine Sache zu seiner Sache. Und da geht nicht immer alles gut. Dann falle ich eben mal vom Rad. Aber da begegne ich Gott ganz anders. In meinem Leben möchte ich das so leben. Und in meinem Leben möchte ich noch was drin haben, nämlich Weisheit. Seid ihr weise Menschen, und ich meine jetzt nicht nur hautfarbemäßig. Seid ihr Menschen, die Weisheit leben? Wisst ihr, und ich weiß nicht, ob ihr das schon gesagt bekommen habt von irgendwelchen Leuten, die euch in die Bibel eingeführt haben, aber ein ganz großer Teil der Bibel ist Weisheitsliteratur. Wisst ihr das? Und ich habe in meinem Leben mir vorgenommen, ich will ein weiser Mensch sein, ein Mensch, der Weisheit hat. Und ich möchte versuchen und ich möchte Gott bitten drum, dass er mir Worte gibt, um Weisheit weitergeben zu können. Habt ihr schon mal Gott drum gebeten, euch weise zu machen, damit ihr Weisheit weitergeben könnt? Das ist hochspannend. Wisst ihr, was dann plötzlich passiert? Dann, wenn ihr kein Wort mehr rausbringt, kommt der Gedanke Gottes durch euren Kopf und ihr wisst genau, was zu sagen ist. Und es trifft die Sache genau auf den Punkt. Es ist Gottes Weisheit durch euch. Ein Ziel zu haben, danach zu streben, hat damit zu tun, dass ich sage, ich will ein Mensch sein, der von Gottes Weisheit geprägt ist. Deswegen, ich lese regelmäßig Sprüche. Kennt ihr Buch Sprüche? Cool. Viele Sachen, wenn ihr da drin lest, müsst ihr lachen. Ja, wenn es dann zum Beispiel um die Frauen geht und so. Das ist echt cool. Letzte Kapitel in Sprüche finde ich super. Die Frau muss schaffen, die muss Haushalt machen, alles. Und der Mann sitzt draußen vor den Toren der Stadt und schwätzt mit seinen Freunden. Oh, wow. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr lest, merkt ihr? Kommt natürlich auf die Auslegung an. Nein, nein. Hey, mal darin zu lesen und zu gucken, dass Gott da Weisheit hineinlegt, damit unser Leben gestaltet wird. Und damit dieser Weg zum Ziel hin, das klar gesteckt ist von Gott, damit das gelingen kann und dass es was ist, was uns wirklich erfüllt, das ist schon was. Das ist ein Grund, warum ich auch Bibel lese. Nicht, weil ich muss oder sonst irgendwas, sondern ich frage, was ist da drin von dir für mich, das mich weise macht? Da fehlen noch ganz viel, glaubt mir's, aber das ist mir wichtig. Und ich habe auf diesem Weg zum Ziel auch eins gelernt, ich brauche wahre Freunde, ich habe es gestern ganz kurz erwähnt. Ich brauche Leute, die mich zum Beispiel auch mal ermahnen. Habt ihr Leute, die euch ermahnen? Ich meine jetzt nicht die, die den Finger hochhalten und sagen, sondern Leute, die dich ermahnen. Wisst ihr, was Ermahnung ist? Ermahnung heißt aufzeigen, korrigieren und begleiten. Alles drei gehört zusammen. Und ich habe Menschen, die zu mir kommen. Ich habe einen Freund, der ruft an und dann das Erste, sagt nicht mal Hallo, sondern sagt, na, wie sieht's in deiner Ehe aus? Es darf nur er. Also nicht, dass ihr dann kommt und anruft oder so. Er darf das. Er ruft dann und sagt, na, wie sieht's in deiner Ehe aus? Und ich weiß ganz genau, jetzt muss ich Farbe bekennen. Wisst ihr was? Das ist gut für mich. Das tut mir gut. Ich habe einen Freund, der es gut mit mir meint. Und deswegen auch mal abklopft, was in meinem Leben so schnell, schludrig zur Seite geschoben wird. Das ist gut für mich, das hilft mir. Aber das sind auch Freunde, die eben mir Mut machen und sagen, du, geh voran, geh den Weg, das ist gut für dich. Aus dem heraus habe ich auch gesagt, mein Weg zum Ziel ist ein Weg, der vom Dienst für Gott geprägt sein soll. Nicht, weil ich muss, sondern, wisst ihr, ich habe gemerkt, in meinem Leben, da gibt es Erfüllung, wenn ich meine Fähigkeiten und Gaben, die Gott in mich hineingelegt hat, einsetze für ihn. Wisst ihr, ich bin kein Mensch von Gaben. Habt ihr schon mal Gabentest gemacht? Diese Listen und Punkte und so. Also ich weiß, es gibt Ausnahmen und manche machen Gabentests und nachher kommt auch was raus. Bei den meisten ist so, es bleibt ziemlich alles so, wie es schon immer war. Und Fazit für mich war, Gabentest ist, hey, setz dich mal ein und schau, was passt für dich, was geht, wo kannst du wirklich was bringen. Und ich habe gemerkt, bester Gabentest ist mal probieren. Das ist jetzt meine Meinung, ihr dürft mich nachher dafür nicht steinigen, nicht, aber dürft auch mal sagen, es war nicht so. Aber das habe ich gelernt, mal ranzugehen. Und dann habe ich gemerkt, hey, der Dienst für Gott, das für Gott da sein, und das kann in der Gemeinde sein, kann außerhalb der Gemeinde sein, egal wo, bringt mich diesem Ziel innerlich näher. Weil ich merke, ich habe diesen roten Faden wieder, dorthin zu gehen. Und ich habe gemerkt, dass viele Christen ganz viel Schwierigkeiten haben, weil sie so konzentriert sind auf sich selbst und nicht auf das, was sie für andere geben. Und aus dem habe ich gelernt, Menschen mit Ziel sind großzügige Menschen. Seid ihr großzügig? Kraft, Zeit, Geld. Vor kurzem war ich in der Gemeinde, da ging es darum, ob 30 Euro zu viel oder zu wenig sind, damit man eine Halle mieten kann, damit Menschen zu Jesus finden. Und mir ist fast das große Weinen und Heulen gekommen. Ja, da gab es ja, hat sie nicht großzügige Menschen? Da ging es nur um 30 Euro. Sind wir großzügig? Ich glaube, Menschen, die ein Ziel haben, die wissen, es geht ins Paradies, sind großzügige Menschen. Die halten sich und klammern sich nicht fest an Dingen, die morgen sowieso nichts mehr wert sind. Und das ist das, was Jesus gelehrt hat. Jesus hat gesagt, was klammert ihr euch an Dinge, die kaputt gehen, die morgen nicht mehr da sind? Sucht euch doch Schätze im Himmel. So dieses paradiesische Denken. Ich kann es jetzt nur kurz hinweisen. Ich möchte euch noch eine Sache sagen. Und dann ist Zeit rum für mich, gell? Ich hätte noch mindestens 5, aber eine Sache noch. Hört sich ganz komisch an. Na, das ist Großzügigkeit. Kommt noch eins? Genau. Die Berglektion. Kennt ihr die Berglektion? Hat mein Leben total verändert. Ich bin jemand, der gesagt hat, ich will ein Ziel in meinem Leben. Ich will ins Paradies kommen. Ich will dorthin, was Gott mir versprochen hat, zu erleben. Weg von all dem, was Sünde ausmacht, was Schwierigkeit, was Leid und was. Ich will, also nicht, dass einer denkt, ich bin lebensmüde. Ich will mal über 100 werden. Aber dann gleich ins Paradies. Aber ich habe gemerkt, als so ein Mensch, da gibt es in meinem Leben ganz viele Dinge, die wie Berge sind, die mich hindern, ans Ziel zu kommen. Und wisst ihr, ich bin ein Mensch, der dann immer gedacht hat, Gott hat doch verheißen, der Glaube kann Berge versetzen, oder? Und er dachte, okay, ich muss lernen, was richtig Glauben ist, und dann ist der Berg weg. Wow. Ich habe Predigten gehört, da wurde so richtig eingeheizt emotionell, und wenn du nur feste glaubst, dann sind die Berge weg, und meine Berge waren niemals weg. Und ich habe am Glauben, ich habe an Gott, und er hat mir geharrt, und ich dachte, geht gar nicht. Ich möchte schon ans Ziel, aber das sind so viele. Dann habe ich diese Berglektion gelernt und die lebe ich. Ich habe gelernt, dass auch im Glauben Berge niemals als Ganzes versetzt werden, sondern immer Stück für Stück. Auch im Glauben. Und dass ich im Glauben Brocken für Brocken wegnehmen kann, was hindert und stört, um ans Ziel zu kommen, und ich mit Gott Stück für Stück weiterkomme in diesem Leben und plötzlich diese Berge verschwinden. Nicht auf einmal, nicht durch Powergebete, sondern mit viel Schwachheit, aber Stück für Stück. Und ich habe eins gemerkt, dass viele, die so groß schwärmen drüber, wie Berge versetzt werden, überhaupt nicht weiterkommen. Und die, die am Kleinen arbeiten und Stück für Stück machen, plötzlich freie Sicht haben. Menschen, die das große Ziel Gottes in ihrem Leben haben, sind Bergeversetzer. Das glaube ich. Aber Stück für Stück, Brocken für Brocken. Und jeder Brocken, der weg ist, motiviert, den nächsten Brocken zur Seite zu räumen. Im Glauben, mit Gott, in seiner Kraft. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass euer Leben geprägt, zutiefst geprägt von der Gnade Gottes weitergeht. Habt ihr das gelernt? Ich weiß es nicht. Ich habe den Eindruck gehabt, bei manchen Gesprächen gestern bis ziemlich spät noch, dass manche es wirklich kapiert haben und erfasst haben. Gott hat euch im Griff. Seine Gnade ist genug. Da braucht er jetzt nicht nochmal Gas geben im Sinne von, ich mache noch ein paar Punkte. Dass Gott auch wirklich es gut mit mir meint. Nein, Gott meint es gut mit dir. Und aus diesem Wissen heraus plant euer Leben hin auf das Ziel zu, auf dieses Paradies hin, das für uns keine leere Verheißung ist, sondern die Realität Gottes unserer Zukunft. Und das wird euer Leben jetzt ausmachen. Da wird plötzlich euer Denken ein anderes sein. Da werden ganz einfache Dinge wie Handy plötzlich nicht mehr Zentralpunkt sein und es werden Menschen plötzlich in eure Mitte rücken, wo ihr sagt, da kann ich dienen. Die kann ich zu Jesus bringen und im Leben mit Jesus ihnen helfen. Und ihr werdet Menschen sein, die ihre Zeit nutzen, um History Maker zu sein. Und dann wird Gott mit euch Geschichte schreiben bei Menschen. Und wird selbst eure Geschichte zur großen Geschichte machen. Und vielleicht wird nie ein Buch von euch geschrieben. Von mir wahrscheinlich auch nicht. Ich kann aber damit leben. Wisst ihr warum? Das muss ich jetzt am Schluss noch sagen. Mein Name steht geschrieben im großen Buch des Lebens. Und das kann keiner rausradieren. Kein Frommer und der Teufel auch nicht. Das ist mit Blut geschrieben, weil Jesus für mich alles gab. Und ich möchte jetzt auf dieses Ziel hinzulegen und möchte von dieser Kraft Gottes her alles geben, was ich kann, um selbst dorthin zu kommen, das zu erleben und andere mitzunehmen. Und andere mit auf diese Lebensreise mitzunehmen, die erfüllen kann, die Vollmacht. Jetzt sage ich mal Amen, sonst sage ich es nochmal. Darf ich nochmal für euch beten? Ich würde euch bitten, aufzustehen nochmal. Wenn ich sage, ich will für euch beten, nicht weil ich denke, meine Gebete sind voll Power oder so, ihr wisst ja. Aber ich glaube, dass Gottes Segen oder das Zuspruch auch in dem Gebet Ausdruck findet. Und ja, das möchte ich über euch auch sprechen irgendwo. Lieber Herr, wir leben in dieser unvollkommenen Welt. Und auch das, was wir glauben und wissen, ist Stückwerk. Da fehlt noch ganz viel. Und deswegen tun wir uns oft auch so schwer. Und doch danke ich dir, dass du diese Unvollkommenheit ans Ziel bringst. Trotz mir. Trotz uns. Dass du uns in unserer Schwachheit Stärke gibst. Dass du uns in unserem Zweifel begegnest und Glauben wieder entfachst. Dass du in der Lüge unseres Lebens deine Wahrheit scheinen lässt und uns wieder den Blick für das Weite gibst, für deine Weite. Und darum bitte ich dich jetzt durch deinen Geist, tu das in uns, jeden Einzelnen hier. Jetzt geht's wieder zurück nach Hause heute und du weißt, wo jeder hinkommt auch, wo vielleicht Probleme warten bei den Eltern. Was vielleicht auch in kaputte Familien zurückgeht, in schwierige Verhältnisse auch in der Gemeinde. Da bitte ich dich darum, dass du einfach mitgehst. Dass wir vielleicht eine der Sachen, die du uns klargemacht hast, auch weitergeben können an jemand. Hilf uns da, gib uns Kraft, gib uns Mut, gib uns die richtigen Augen, die Sicht dafür. Erfülle uns mit deinem guten Geist. In deinem Namen. Amen.